Liebe Freunde der Vorklinik, bevor es losgeht, brauchen wir noch ganz kurz eure Hilfe. Wir sind nominiert beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information. Diese Kategorie wird über ein Publikumsvoting entschieden und wir brauchen eure Stimme. Hierbei würdet ihr uns unfassbar helfen, wenn ihr kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung klickt und uns eure Stimme gebt. Dauert nur 5 Sekunden. Ihr seid die Allerbesten. Viel Spaß bei der Folge.
So, der Alltagsstress lässt euch mal wieder nicht aus euren Fängen. Ihr merkt, wie eure Atmung viel zu schnell ist. Deswegen würde ich euch bitten, euch jetzt einfach ganz ruhig irgendwo hinzusetzen, tief einzuatmen und auszuatmen. Und jetzt lasst die Atmungskette in euer Gehirn hineingeatmet werden.
Situs Invertus. Der Vorklinik-Podcast.
So, liebe Freunde, es ist endlich soweit. Heute findet unser langer Weg der Glukose ein Finale. Die Mitochondrien können endlich ihren zweiten Namen, Kraftwerke der Zelle, alle Ehre erweisen. Es kommt endlich zum Hauptmechanismus. Und wie ihr gerade schon gehört habt von meinem Gegenüber, einem meiner beiden Gegenüber von Fabian, der euch so ganz schön das Intro ins Hirn gehustet habt, heute wird geatmet. Zudem ist Tim da heute.
Hi.
Und
Hi von mir auch nochmal übrigens.
Im Hintergrund dürfen wir nochmal unser neuestes Teammitglied begrüßen, die einen sehr, sehr großen Teil des Skripts heute geschrieben hat, die Lissa. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben Zuwachs bekommen. Wir sind stets wachsend. Und
wenn auch ihr bei uns mitmachen möchtet, ja, kleine Werbeeinlage, dann schreibt uns gerne eine Mail oder auf Insta,
ja,
an der Vorklinik-Podcast.
Genau. Bevor wir nochmal starten, wir haben ja schon einiges an Stoffwechsel hinter uns, möchten wir nochmal kurz zusammenfassen, was haben wir eigentlich schon so gemacht in den letzten 3 Folgen?
Genau. Wir haben ja über die Glykolyse und den Zitratzyklus geredet. Und was wir dabei gemacht haben, war ja vor allem diese Reduktionsäquivalente gewinnen, nämlich NADHH+ und das FADH2. Und wir zählen nochmal ganz kurz zusammen. Pro Molekül Glucose haben wir jetzt in der Glykolyse, haben wir es ja zerlegt in Pyruvat. Da haben wir 2 NADHH+ bekommen. Bei der Pyruvat-Dehydrogenase-Reaktion haben wir wieder 2 NADHH+ bekommen. Im Citratzyklus haben wir wieder pro Molekül Glucose, durchlaufen wir den ja zweimal, 6 NADHH+ und 2 FADH2 bekommen. Die Glykolyse liefert außerdem 2 ATP, der Zitratzyklus liefert außerdem 2 GTP und die meisten kommen wahrscheinlich jetzt schon kaum noch mit beim Zählen, das müsst ihr aber auch nicht. Was wichtig ist, ist, wir haben jetzt noch nicht besonders viel ATP bzw. GTP bekommen, genau genommen 4.
Wow. Und
das ist jetzt nicht so die Welt. Das meiste ATP kommt nämlich aus der Atmungskette. Nämlich ungefähr sind das 2,5 ATP pro NADHH+. Und 1,5 ATP pro FADH2. Und wie das Ganze passiert, wollen wir uns im Folgenden anschauen. Übrigens, auch die Beta-Oxidation, in der Fettsäuren abgebaut werden, auch die liefert pro Acetyl-CoA-Baustein einer Fettsäure ein NADHH+ und ein FADH2.
Richtig. Und jetzt möchten wir uns quasi angucken, wie läuft das Ganze ab. Das erste Problem ist, wie ihr euch vielleicht erinnert, die Glykolyse, ein Stoffwechselweg des Cytosols. Und die Atmungskette, schon mal als kleiner Teaser, ist auch so ein Mitochondrien-Ding, haben wir schon gesagt. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Reduktionsäquivalente der Glykolyse ins Mitochondrium?
Das Mitochondrium ist also an der Stelle der zentrale Player, ist ein ganz wichtiges Zellorganell. Und deswegen wollen wir uns kurz nochmal vergegenwärtigen, wie dieses Mitochondrium aufgebaut ist. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, beziehungsweise Verweis auf unsere Zellhistofolge Nummer 2 zur Histologie der Zelle. Da werden die auch nochmal beschrieben, diese Mitochondrien. Wichtig bei den Mitochondrien ist, dass sie eine äußere und eine innere Zellmembran haben und dazwischen diesen Raum, den nennt man Intermembranraum, ja, weil er zwischen diesen zwei Membranen liegt. Die äußere Membran, die ist relativ undicht. Die könnt ihr euch so ein bisschen löchrig vorstellen. Ja, da kommt vieles durch, weil da gibt es eben sogenannte Purine. Ja, wie so kleine Poren, durch die das hindurchkommen kann, was da rein muss. Und dann gibt es eben noch die innere Membran, die ist sehr dicht, da wird alles gut abgedichtet im Mitochondrium und dafür brauchen wir sogenannte Carrier, die also entweder durch einen passiven oder durch einen aktiven Transport einen Stoff von dem Intermembranraum ganz bis ins Innere des Mitochondriums bringen. So. Und in der Mitte, was ist jetzt innerhalb von der inneren Membran des Mitochondriums, da ist die Mitochondrienmatrix drin. Und dort findet eben auch der Citratzyklus und die Beta-Oxidation statt. So. Und die Atmungskette, wie ist die jetzt aufgebaut? Okay, Kette weist schon mal darauf hin, dass da mehrere Glieder quasi beteiligt sind. Und das sind 4 Komplexe. Ja, die sind von 1 bis 4 durchnummeriert. Und ganz am Ende haben wir eigentlich fast den wichtigsten Teil, das ist die ATP-Synthase. So. Und an der kann jetzt ATP generiert werden. Diese 4 Komplexe plus die ATP-Synthase befinden sich allesamt an der inneren Mitochondrienmembran. So. Unsere sogenannten Reduktionsäquivalente, die wir brauchen, um die Elektronen überhaupt da reinzubekommen und aus denen dann Energie, also ATP, herzustellen, die kommen aus dem Citratzyklus und der Beta-Oxidation. Diese Reduktionsäquivalente aus den 2 Stoffwechselwegen können da direkt hinkommen. Warum? Weil sie ja direkt in der Mitochondrienmatrix stattfinden. Ja? So, die Reduktionsäquivalente aus der Glykolyse, die sind ja im Zytosol, die kommen da also nicht so leicht hin. Und wie die da jetzt hinkommen, dafür brauchen die ein Space Shuttle, über das Tim jetzt noch sprechen wird.
Genau, also irgendwie müssen wir diese Reduktionsäquivalente, wir machen es jetzt mal am Beispiel vom NADH, aus der Glykolyse, die im Zytosol stattfindet, ins Mitochondrium bekommen. Die äußere Membran ist, wie gesagt, leicht passierbar, da kommen die einfach durch. Dann haben wir aber noch die innere Mitochondrienmembran und das ist, die ist, wie gesagt, dichter. Und deshalb gibt es da den sogenannten Malat-Aspartat-Shuttle. Die Elektronen von NADH werden erstmal vorübergehend, also wir befinden uns jetzt im Zytosol, und da werden die Elektronen vom NADH vorübergehend auf Oxalacetat übertragen. Und dadurch entsteht Malat. Malat kennt ihr übrigens aus dem Citratzyklus. Malat kann jetzt über einen Malat-Alpha-Ketoglutarat-Antiporter, also Malat geht rein, Alpha-Ketoglutarat geht raus. Über diesen Antiporter kann Malat über die innere Mitochondrienmembran in die Mitochondrienmatrix gelangen. Und dort ist es eigentlich ganz easy. Dort werden einfach die Elektronen vom Malat wieder auf NAD+ übertragen, sodass NADH entsteht, was wir in die Zelle reinbringen wollten, und außerdem wieder Oxalacetat. Dieses Oxalacetat muss jetzt aber auch irgendwie wieder aus der Matrix ins Zytosol zurück. Und dafür gibt es nochmal einen Umweg. Oxalacetat bekommt nämlich von Glutamat eine Aminokuppel. Dadurch entsteht Aspartat und Alpha-Ketoglutarat. Aspartat und Alpha-Ketoglutarat können dann beide über Transporter ins Zytosol zurück. Dort läuft diese ganze Reaktion dann umgekehrt ab, sodass wieder Oxalacetat zur Verfügung steht.
Super. Also wir haben unsere Reduktionsäquivalente in der Matrix. Jetzt aus allen 3 Stoffwechselwegen, wo welche anfallen. Das heißt, jetzt kann es endlich abgehen.
Genau, diese 4 Komplexe haben wir ja gerade schon angeteasert und die wollen wir euch jetzt einmal kurz im Überblick vorstellen. Ja? Die sitzen in der inneren Mitochondrienmembran, wie bereits gesagt. Und jeder von diesen Komplexen hat jetzt bestimmte prosthetische Gruppen. Ja? Die sind dazu da, um die Elektronen, die da ankommen, weiterzugeben. So. Als Zusatzfunktion haben jetzt manche dieser 4 Komplexe auch noch die Eigenschaft, dass sie Protonen aus der Matrix, also dem Inneren des Mitochondriums, in diesen Intermembranraum zwischen den 2 Membranen, der äußeren und der inneren, pumpen können. Und da ist jeweils angegeben, wie viele Protonen pro Reduktionsäquivalent, was da aus irgendeinem Stoffwechselweg hinkommt und 2 Elektronen mitbringt, gepumpt werden können. So, jetzt machen wir es ganz konkret, gucken wir uns mal den Komplex 1 an. Der Komplex 1 ist gleichbedeutend mit dem Enzym NADH-Dehydrogenase. Das ist ein großer Proteinkomplex, der also die gesamte innere Mitochondrienmembran durchquert. So, was bringt der jetzt an prosthetischer Gruppe oder Coenzym mit? Der hat ein FMN, ja, das steht für Flavin-Mononukleotid. Ja, das könnt ihr also euch so merken, das Komplex 1, ne, 1-Mononukleotid. Hängt da dran an diesem Enzym und macht es zu einem Holoenzym. So. Die nächste prosthetische Gruppe ist dann ein Eisenschwefelcluster, auch dazu da, um die Elektronen weiterzugeben, und Ubiquinon. Das hängt auch noch an dem Enzym dran.
Ubiquinon werden wir später auch nochmal genauer besprechen, wozu das da ist.
Genau. Und der Komplex 1, der kann tatsächlich 4 Protonen in den Intermembran raus, also aus der Matrix raus in den Intermembranraum pumpen.
Dann kommen wir zu Komplex 2. Komplex 2 ist die Succinat-Dehydrogenase. Die kennt ihr aus dem Citratzyklus. Und diese Succinat-Dehydrogenase sitzt eben auch in der inneren Mitochondrienmembran. Und über die sind Citratzyklus und Atmungskette direkt gekoppelt. Sie ist deutlich kleiner als Komplex 1 und kann deshalb auch keine Protonen pumpen. Prosthetische Gruppen bzw. Coenzyme hier sind FAD, also Flavin-Adenin-Dinukleotid. Kann man sich gut merken, weil Dinukleotid bei Komplex 2 vorkommt und das Mononukleotid ja bei Komplex 1. Außerdem ist auch hier Eisen-Schwefel-Cluster. Ubiquinon spielt auch hier eine Rolle. Wie genau, darauf gehen wir später ein. Und es gibt an Komplex 2, das ist ein bisschen Spezialwissen, auch HEM-B560-Zentren. Ist wohl aber eher irrelevant für den Elektronentransport und ich muss sagen, das habe ich auch noch nie in der Prüfung gesehen.
Also ein kleiner Flex, so ein Detailflex muss schon immer auch noch sein. Ein bisschen Detailtiefe mitnehmen. Okay, weiter geht's mit Komplex 3. Komplex 3 ist die sogenannte Cytochrom-C-Reduktase. Auch da finden wir wieder so ein Eisen-Schwefel-Cluster. Da merken wir schon, das wiederholt sich immer wieder, kann also sehr gut diese 2 Elektronen aufnehmen und weitergeben. Und dann finden wir dort auch noch Cytochrom B und C1. Woher kommt das jetzt genau? Das liegt daran, dass auch in dem Komplex 3, oder was heißt auch, dass dort das HEM B und C-Zentren sind da vorhanden. Ja? So. Und im Komplex 3, durch den Komplex 3 können 4 Protonen gepumpt werden. Also 2 werden gepumpt und 2 kommen eigentlich vom Ubiquinon, was gerade auch schon genannt wurde, aber auch da sagen wir, das werden wir später wieder erwähnen. Ja, also zum Komplex 3, merkt euch, 2 Protonen werden wirklich gepumpt und 2 kommen davon woanders her hin.
Und dann haben wir noch Komplex 4, die Cytochrom-C-Oxidase, die hat ein HEMA und Kupferzentren. Und der Komplex 4 kann pro Reduktionsäquivalent, also pro 2 Elektronen, 2 Protonen pumpen. Und wenn ihr jetzt ein bisschen verwirrt seid von dem ganzen Zeug, was wir gerade gesagt haben, wenn ihr es euch einfach merken wollt, Komplex 1 bis 3 haben Eisen-Schwefel-Cluster, Komplex 4 hat stattdessen Kupferzentren und Komplex 1 hat Flavin-Mononukleotid, Komplex 2 Flavin-Adenin-Dinukleotid und manche haben dann noch so ein bisschen HEM.
Genau, also es ist tatsächlich alles...
oder so kann man es sich auch, glaube ich, leichter merken.
Eigentlich ziemlich gut, ja.
Ja, ich würde euch empfehlen, weil das alles relativ trocken ist, aber dass ihr irgendwie für euch so im Kopf eine Struktur findet, wie ihr vielleicht auch Persönlichkeiten aus diesen Komplexen machen könnt oder irgendwie das für euch so verbildlichen könnt, dass ihr irgendeine Art von Bild im Kopf habt, mit dem ihr diese einzelnen Komplexe verknüpft und wie ihr euch merken könnt, was die alles für unterschiedliche Eigenschaften haben. Und dann eben die Gemeinsamkeiten auch erkennt, die von Tim gerade schon angesprochen wurden.
Ganz kurze Werbung.
Wow, bald ist es soweit. Die Klinik ruft.
Und dann geht's endlich richtig los.
Vielleicht könnt ihr euch ja jetzt schon die Arbeit in einer eigenen Praxis vorstellen. An der Stelle sind wir bei Situs Inversus, der Vorklinik-Podcast, ausnahmsweise mal nicht der richtige Ansprechpartner für euch.
Aber es gibt Hilfe.
Besucht dafür die Website lassdichnieder.de der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV und der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen und schaut auch auf deren Insta-Channel @lassdichnieder vorbei.
Das war's schon.
Das stimmt auf jeden Fall. Es ist alles jetzt ein bisschen viel mit diesen ganzen Zentren, bla bla. Was das Wichtigste ist, ist, dass wir uns jetzt den Weg der Elektronen anschauen sollen, die noch in unseren Reduktionsäquivalenten schlummern. Bedeutet, das FADH2 und das NADH++ enthalten jeweils 2 Elektronen, die sie jetzt wieder abgeben sollen. Und die 2 Elektronen steigen in unsere Elektronenachterbahn, wie wir uns das vorstellen, die Atmungskette ein.
Genau. Die Eintrittspforte für die Elektronen sind jetzt unsere Komplexe 1 und 2. Die Eintrittspforte für unsere Reduktionsäquivalente aus den Stoffwechselwegen. Dabei merkt ihr euch am besten, Komplex 1 ist nur zuständig für NADH2 als Reduktionsäquivalent und Komplex 2 nur für FADH2. Da gibt es wirklich eine strikte Trennung, also das ist unterschiedliche Eingänge für diese beiden Reduktionsäquivalente gibt. So, was geht jetzt beim Komplex 1 eigentlich genau ab? Wenn da das NADH2, also NADH plus H plus hinkommt, dieses Reduktionsäquivalent gibt 2 Protonen und 2 Elektronen an das Flavin-Mononukleotid in dem Komplex 1 ab. So, von diesem FMN werden die Elektronen auf das Eisen-Schwefel-Cluster übertragen und dann an das Ubiquinon. Dadurch, dass die Elektronen ja jetzt zu dem Ubiquinon hinzugefügt werden, dieses also reduziert wird, wird aus Ubiquinon Ubiquinol. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Prinzip, das ihr verstehen müsst an der Stelle, dass immer, wenn 2 Elektronen übertragen werden, auch 2 Protonen aus diesen Reduktionsäquivalenten quasi mit übertragen werden. Und deswegen ist es auch beim Ubiquinon so, und das wird übrigens immer mit Q abgekürzt, dass hier 2 Protonen vom NADH plus H plus auf dieses Ubiquinon übertragen werden, zusammen mit den Elektronen. Und das ist auch der Grund dafür, wieso Ubiquinol auch QH2 genannt wird. Ja? Also das Q für Ubiquinon und dann H2 für die 2 Protonen, die da auch noch angegliedert sind, kann man sagen, an das Ubiquinon. So. Und die beginnen jetzt eine ziemlich wilde Fahrt entlang der inneren Mitochondrien, also beziehungsweise die Elektronen machen ja eine ziemlich wilde Fahrt und dabei durch die kinetische Energie, kann man sagen, geben sie viel Energie ab, die genutzt wird, um 4 Protonen aus der Matrix in den Intermembranraum zu pumpen. So. Das heißt, im Ergebnis sind am Komplex 1 4 Protonen gepumpt worden in den Intermembranraum und Ubiquinol ist entstanden, was 2 Elektronen trägt. Ja. Und da sind wir jetzt wieder bei der Analogie der Achterbahn, dass hier 2 Elektronen quasi aufgesprungen sind und sitzen jetzt in so einem Wagen drin und fahren über den Weg der Atmungskette. So, beim zweiten Eingang, bei Komplex 2 ist es so, dass 2 Elektronen und Protonen von FADH2 auf Ubiquinon übertragen werden. Passiert wieder über kleinere Zwischenschritte. Bei Komplex 2 werden aber keine Protonen gepumpt. Das ist ein bisschen schade, werdet ihr nachher auch genauer verstehen, warum das so ist, weil eigentlich wollen wir, dass möglichst viele Protonen in den Intermembranraum gepumpt werden können, weil wir da besonders viel Energie rausziehen können. Durch einen hohen Protonengradienten. So. Und bei Komplex 2 ist das Ergebnis einfach nur, dass ein Ubiquinol entstanden ist, was 2 Elektronen trägt.
So, und jetzt haben wir quasi diese 2 Eingänge. Entweder bekommen wir aus Komplex 1 oder aus Komplex 2 dieses Ubiquinol, was eben die 2 Elektronen mitträgt, quasi wie so ein Wagen, eine Achterbahn. So, und dieser Wagen fährt jetzt weiter zu Komplex 3 der Atmungskette. Wie gesagt, Komplex 1, Komplex 2 sind separat und führen aber beide zu Komplex 3. Das Ubiquinol bringt dort sein Elektronenpaar mit und hier müssen die Elektronen quasi den Wagen wechseln. Die springen sozusagen vom Ubiquinol auf Cytochrom C. Das Cytochrom C kann aber nur jeweils ein Elektron transportieren, deshalb werden pro Ubiquinol 2 Cytochrom C mit jeweils einem Elektron beladen. Und diese Elektronenübertragung erfolgt im sogenannten Q-Zyklus. Dieser Zyklus ist ein bisschen kompliziert zu erklären ohne ein Schaubild. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das nochmal anschauen. Letztendlich besteht diese Elektronenübertragung eben aus 2 Halbzyklen. Pro Ubiquinol, was ja 2 Elektronen mitbringt, werden also 2 Cytochrom C beladen und außerdem pumpt Komplex 3 netterweise auch noch 4 Protonen. Und davon kommen 2 einfach vom Ubiquinol, das hat ja welche mitgebracht, und die gehen dann letztendlich einfach in den Intermembranraum und 2 weitere werden aus der Matrix tatsächlich in den Intermembranraum gepumpt. Aber insgesamt rechnen wir mal mit 4 gepumpten Protonen. Und wir haben ja das Cytochrom C beladen und an Komplex 4 kommen die Elektronen jetzt eben schön einzeln mit diesem Cytochrom C an. Hier wird das Cytochrom C oxidiert, kann also diese Elektronen abgeben und das läuft mit Sauerstoff ab. Zugleich wird der Sauerstoff, wenn was oxidiert wird, muss ja immer was reduziert werden. Der Sauerstoff wird also zu H2O, also Wasser, reduziert. Weil hier Sauerstoff benötigt wird, heißt der ganze Prozess Atmungskette Und hier ist also endlich die Zellatmung vollendet. Glucose und Sauerstoff reagieren da ja zu Wasser und CO2. Das CO2 wurde ja schon im Zitratzyklus abgegeben und davor wurde ja die Glucose komplett zerhackt. Und jetzt haben wir endlich die Reaktion von Sauerstoff zu Wasser. Gleichzeitig pumpt Komplex 4 auch noch 2 Protonen pro Reduktionsäquivalent.
So, warum haben wir jetzt die ganze Zeit Protonen darum gepumpt? Ich meine, das war jetzt ja schon ein bisschen so der Hauptprozess der letzten 20 Minuten. Und deswegen würden wir jetzt gern wissen, warum machen wir das? Also grundsätzlich bauen wir auf jeden Fall einen Gradient auf, das kann man nicht leugnen. Also dadurch, dass wir so viele Protonen verschieben, haben wir jetzt einen Gradient zwischen Intermembranraum und quasi Matrix. Die Protonen können über einen Kanal aus dem Intermembranraum in die Matrix zurückfließen. Dieser Kanal ist aber jetzt nicht einfach nur ein normaler Kanal, sondern der ist ein Teil von der ATP-Synthase. Und die Synthese von ATP wird jetzt angetrieben durch diesen Protonengradienten. Jetzt natürlich die Frage, das klingt erstmal sehr einfach, ist es halt eben leider nicht. Dieses Ding ist unfassbar fancy. Mhm. Und deswegen müssen wir das jetzt mal nochmal Schritt für Schritt auseinanderbauen.
Ja, an dieser ATP-Synthase findet nämlich ein Prozess statt, den man oxidative Phosphorylierung nennt. Und das ist wirklich jetzt eigentlich das Herz der ATP-Gewinnung und damit der ganzen Energiegewinnung, kann man sagen, im Körper, auf molekularer Ebene. Jetzt müssen wir als erstes eben verstehen, wie ist dieses fancy Ding überhaupt aufgebaut. Zunächst mal haben wir da eine FO-Untereinheit. Und warum wird das jetzt, warum heißt es überhaupt so? Das liegt daran, dass Oligomycin, die ATP-Synthase, durch Bindung an genau diese Untereinheit hemmt. Deswegen heißt die FO-Untereinheit. Die ist ringförmig aufgebaut und bildet einen Protonenkanal, durch die jetzt die rausgepumpten Protonen wieder in die Mitochondrienmatrix hineinströmen können. Und die FO-Untereinheit ist in der inneren Mitochondrienmembran verankert. Die zweite wichtige Untereinheit ist die F1-Untereinheit. Die ist zunächst mal ringförmig, können wir sagen, und sitzt auf der Matrixseite der FO-Untereinheit. Ist der also dort angelagert. So, und die F1-Untereinheit besteht jetzt aus 3 aktiven Zentren. Und jedes dieser 3 aktiven Zentren ist nochmal aus einer Alpha- und einer Beta-Untereinheit aufgebaut. Und diese insgesamt 6 Untereinheiten dann bilden jetzt einen Ring. So, und der ist wichtig für die ATP-Synthese, weil diese erfolgt an der Beta-Untereinheit dieses Rings. So, in diesem Ring steckt jetzt nochmal die Gamma-Untereinheit. So, und die ATP-Synthese erfolgt in der Drehung von der Gamma-Untereinheit in diesem Ring. So. Und dadurch wird und die Gamma-Untereinheit wird von der FO-Untereinheit angetrieben.
Genau. Da kommen wir jetzt auch nochmal ein bisschen genauer drauf. Wir machen das Ganze jetzt nochmal langsamer. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen viel. Also, die ATP-Synthese ist ja letztendlich einfach die Bildung aus ADP und P entsteht ATP. Also, irgendwie müssen wir dieses Phosphat da rankriegen. Nennt man auch Substratkettenphosphorylierung. So. Und für jeden Schritt muss die Beta-Untereinheit von diesem F1 in einer anderen Konformation vorliegen. Das heißt, die ändert sich immer so ein bisschen und sorgt damit dafür, dass dort ATP gebildet wird. Und diese Konformationsänderung, das ist das, was durch die Rotation von dieser Gamma-Untereinheit, die wie ein Stiel in diesem Ring aus Alpha- und Beta-Untereinheiten steckt, diese Rotation treibt die Konformationsänderung von den Beta-Untereinheiten an. Und die Rotation kommt wiederum deshalb zustande, weil Protonen aus dem Intermembranraum in die Matrix durch die FO-Untereinheit zurückfließen. Die Beta-Untereinheit hat 3 unterschiedliche Konformationsmöglichkeiten. Die L-Konformation, das steht für loose, also locker quasi, in der liegen ADP und Phosphat an die Beta-Untereinheit einfach gebunden vor. Als nächstes folgt die Tight-Konformation und auch die T-Konformation. Da werden ADP und P so stark zusammengebracht, dass ATP gebildet wird. Es bleibt noch fest gebunden, bis die Beta-Untereinheit in die 3. Konformation, die O- oder Open-Konformation eben übergeht und ATP abgibt. Und dann können eben ADP und Phosphat erneut binden. Wie läuft das Ganze jetzt genau? Also eigentlich haben wir es schon halbwegs erklärt. F1 hat drei Beta-Untereinheiten, die eben Teil dieses Rings sind. Jeder liegt in einer anderen Konformation vor, also einer in der L-Konformation, einer in der T- und einer in der O-Konformation. Protonen fließen dank des Gradienten durch den Kanal, der von der FO-Untereinheit gebildet wird. Dadurch rotiert sich jetzt die Gamma-Untereinheit von F1 um 120 Grad. Die Beta-Untereinheiten und so, also dieser Ring, der bleibt einfach stabil. Und die Gamma-Untereinheit dreht sich da drin wie ein Stiel. Oh, das hat sich gereimt. Die Konformationsänderung aller drei Beta-Untereinheiten erfolgt eben durch diese Rotation der Gamma-Untereinheit zum jeweils nächsten Zustand. Also von loose zu tight, von tight zu open und so weiter. Und dabei wird pro Rotation ATP aus der Beta-Untereinheit freigesetzt, die von der tight in die open Konformation wechselt.
So. Okay, es geht ja trotzdem alles darum, dass wir ATP bilden wollen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel kommt da eigentlich bei rum? Ja, also wie viel ATP entsteht in diesem ganzen Prozess eigentlich? Und diese Rotation, wie Tim das gerade schon erklärt hat, ist ja jetzt immer aufgeteilt, ja, in drei Drittel. Jeweils zu 120 Grad rotiert diese Gamma-Untereinheit in dem Ring aus Alpha- und Beta-Einheiten herum. Und dabei, bei jeder 120-Grad-Rotation, wird jetzt ein Molekül ATP freigesetzt wird. So, und pro Molekül ATP brauchen wir 3 bis 4 Protonen. So, wie viel bekommen wir aus unseren Reduktionsäquivalenten? Also bei der Oxidation von einem NADH plus H plus werden insgesamt 10 Protonen in den Intermembranraum gepumpt. Das ist bedeutet oder daraus folgt jetzt, dass die Gamma-Untereinheit sich 2,5 mal drehen kann und es entstehen dabei auch genauso viele, nämlich 2,5 Moleküle ATP.
Ja? Genauer 2,7, wenn man es genau ausrechnen will.
Genau.
Für die Schwitzer unter euch.
Aber ich glaube, so fürs Merken ist erstmal gut, pro ein Molekül NADH plus H plus 2,5 mal ATP. So. Und wie sieht es jetzt aus bei unserem FADH2, ja, was über unsere Komplex-2-Eintrittspforte in die Atmungskette eingetreten ist? Da werden am Ende in der Gesamtbilanz 6 Protonen gepumpt durch unsere ganzen Komplexe. Und daraus folgt, dass sich die Gamma-Untereinheit nur 1,5 mal drehen kann. Folglich werden auch 1,5 oder vielleicht ein bisschen mehr Moleküle ATP gebildet. Ja, so. Und jetzt haben wir unser ATP gebildet und die allerletzte Frage, die uns noch interessiert an der Stelle ist, wie kommt jetzt das ATP aus der Mitochondrienmatrix wieder raus ins Zytosol, um da die ganzen Stoffwechselprozesse anzutreiben und der Zelle als Energiewährung zu dienen? Das passiert über einen Antiporter in der inneren Mitochondrienmembran, weil die ja so dicht ist, ne? Also da brauchen wir irgendeine Art von Transporter. Und das ist die ATP-ADP-Translokase. Und mit dieser wird jetzt ATP aus der Zelle, beziehungsweise aus der Minizelle, also aus dem Mitochondrium, beziehungsweise der Mitochondrienmatrix über die innere Mitochondrienmembran herübergepumpt, im Austausch gegen ATP, was vom Intermembranraum ADP, ja, also quasi die energielose Form, die wird in die Mitochondrienmatrix hinein transportiert. So, und dieses ATP, ja, kommt eben aus dem Zytosol, da liegt ja massig vor, einfach aus verbrauchtem ATP. So, und jetzt haben wir ATP frei in der Zelle und da haben wir es jetzt als Energieträger für zum Beispiel Muskeln, das Gehirn und für alles andere.
Ja. Genau, so und jetzt kommt wieder der Justice, der Justus, euer allseits beliebter BWL-Student des Vertrauens und fragt euch, ja warum machen wir den ganzen Scheiß jetzt und was ist denn die Bilanz von eurem Stock? Die Glykolyse haben wir jetzt in unserem Beispiel einmal durchlaufen, bedeutet wir haben gestartet mit einem Glukosemolekül, Gustav oder Gutron oder wie auch immer man es nennen will und somit den Citratzyklus zweimal durchlaufen, ne, man erinnere sich, weil einmal Glucose wird zu 2-Pyruvat und jetzt ist die Frage, was haben wir jetzt eigentlich gekriegt?
Wir rechnen jetzt mal gemeinsam.
Mathe!
Also wir zählen erstmal, wie viel NADH+ haben wir gebildet. In der Glykolyse, und alles ist übrigens jetzt pro Molekül Glucose. In der Glykolyse 2-NADH-H+, dann 2 von der Pyruvat-Dehydrogenase, 6 aus dem Citratzyklus. Haben wir schon mal 10. FADH2 haben wir 2 im Citratzyklus gebildet. ATP oder GTP haben wir 2 aus der Glykolyse und 2 aus dem Citratzyklus. Das heißt, wenn wir es jetzt zusammenrechnen, 10-NADH-H+, bilden uns ja ungefähr 25 ATP. 2-FADH2 geben uns ungefähr 3 ATP, weil pro FADH2 ja 1,5 gebildet werden. 2 ATP plus 2 GTP bilden uns in der Bilanz 4 ATP. Und wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, kommen wir auf 32 ATP pro Molekül Glucose, falls wir aerob arbeiten. Weil wir erinnern uns, bei der anaeroben Glykolyse ist ja die Ausbeute nicht so gut. Da würden wir nur 2 ATP bekommen statt 32.
Ja, da weiß ich, was ich machen würde, wenn ich eine Zelle wäre, ne?
Das ist tatsächlich auch wichtig, dass ihr euch das vergegenwärtigt und damit auch ein bisschen rechnen könnt, weil damit in Klausuren auch manchmal gefragt wird oder im Physikum, dass da mal eine MC-Frage dazu kommt, wie viel ATP aus so und so viel Glucose entsteht.
Aber auch dieser Stoffwechselweg kann nicht existieren ohne Regulatio.
Oh.
Deswegen, was kann man machen, Chef?
Okay, Regulation. Die wichtigsten Regulatoren für unsere ATP-Synthase sind ADP und Phosphat.
Endlich mal was Einfaches.
So, endlich mal was Einfaches, weil die sind ja auch die direkten Substrate für diesen Prozess. Ja? So, wir können jetzt einfach sagen, wenn kein ADP und oder kein Phosphat vorliegen, dann wird auch kein ATP gebildet.
Tatsache.
So, das liegt einfach daran, dass dann schon genug ATP in der Zelle vorhanden ist. Das heißt, genug ATP ist da, genug Energie ist in der Zelle. Wir brauchen kein neues ATP mehr.
Ausnahmsweise mal ganz einfach.
So, und diesen Prozess, den nennt man Atmungskontrolle. Ja? Da vergegenwärtigt euch einfach die Verhältnisse von ATP, also einem energiereichen Zustand, zu ADP.
Genau, logischerweise muss man auch noch erwähnen, Sauerstoff ist auch noch wichtig. Also wenn ich aufhöre zu schnaufen, gibt es doch keine Atmungskette mehr. Also wirklich, das ist mal logisch und das ist einfach und Halleluja.
Genau. Genauso wie Reduktionsäquivalente, wenn wir die nicht haben, dann kann sie auch nicht ablaufen, genau. Weil wir brauchen ja die Elektronen.
So, also, natürlich könnte man jetzt sagen, unsere Mitochondrien sind nur Kraftwerke der Zelle, aber natürlich steckt hinter vielen Dingen auch noch viel mehr. Also die können auch noch mehr als nur blank Energie erzeugen.
Wir haben nämlich noch einen Special-Prozess, den wir euch mitgebracht haben, die sogenannte Wärmeentkopplung. Da gehen wir jetzt mal an den Anfang des Lebens. Bei Neugeborenen, wenn die geboren werden, kommen ja aus dem schönen, warmen Mutterleib in die Kälte. Und dieser Kälteschock führt dazu, dass der Sympathikus aktiviert wird. Dann werden vermehrt Katecholamine, sowas wie Adrenalin, ja, wird dann freigesetzt. Und so Neugeborene, die haben ganz viel braunes Fettgewebe, nennt man das. Und dort wird dann durch diese sympathische Aktivität eine gesteigerte Lipolyse bewirkt, also das Fett wird abgebaut. Und außerdem wird ein Protein transkribiert, nämlich das Thermogenin. Und dieses, allgemein die Lipolyse, ja, da kriegen wir halt mehr Beta-Oxidation, die uns ja auch Reduktionsäquivalente liefert. Aber was das Thermogenin macht, ist, es entkoppelt quasi Atmungskette und ATP-Synthase, sodass dann die Protonen, statt für die ATP-Synthese verwendet zu werden, einfach passiv durch die Membran vom Intermembranraum in die Matrix zurücklaufen. Und statt in ATP wird die Energie, die dieses Protonengefälle mit sich bringt, die wird einfach in Wärme umgewandelt.
Und über Reibung, ne? Doch größtenteils.
Ich glaube, ja. Also wäre sinnvoll. Auf jeden Fall bedeutet das, dass Babys quasi zitterfrei, ohne sich zu bewegen oder sowas, Wärme erzeugen können, einfach aus dem braunen Fettgewebe.
Das ist aber auch gefährlich, ne? Weil wenn die da liegen und denen ist kalt, dann merkt man das gar nicht, weil die zittern nicht.
Und wenn ein Kind zittert, dann ist aber letzte Uschi
dann
hier.
Ist
also da
schlimm,
ist
ja.
Aber, uiuiui. Dann reicht aber eine Wärmflasche aber nicht.
So, und es gibt ja einige Menschen, die sagen sozusagen, Biochemie hätte nichts mit dem Leben zu tun. Aber um euch davon jetzt wegzubringen, beziehungsweise euch vom Gegenteil zu überzeugen, haben wir euch eine Klinikprofine mitgebracht, nämlich die Lissa, die wir euch jetzt vorstellen können. Und die wird euch jetzt ein paar Klinik-Facts, die auch genau mit diesem Prozess der Atmungskette zu tun haben, vermitteln.
Genau, und zwar haben wir einmal die Cyanidvergiftung, auch unter Blausäureintoxikation bekannt. Und zwar ist es nämlich so, wenn man zum Beispiel über Nahrung, zum Beispiel in Bittermandeln ist es viel enthalten, oder einfach über die Luft, diese Blausäure in den Körper aufnimmt, dann kann das Salz von der Blausäure des Cyanid in die Zellen rein, in die Mitochondrien und dort an den Komplex 4 binden, und zwar an das Hemmatom dort, wo ja eigentlich unser Sauerstoff dran binden soll, damit eben ATP produziert werden kann. Aber dieses Cyanid hat eben eine viel höhere Affinität zu dem Hemm und deswegen kann das Sauerstoffatom nicht mehr binden und man erstickt sozusagen dann wirklich von innen. Und das führt dann eben halt zum Tod. Genau, als nächstes haben wir dann das Dinitrophenol. Das ist tatsächlich auch sehr bekannt, weil das früher als Schlankheitsmittel verwendet worden ist. Und zwar ist es eben so, ja, das hört sich eigentlich erstmal ganz nett an, weil das Dinitrophenol, das nutzt sozusagen den Mechanismus aus, den wir eben auch vorher schon besprochen haben, von Säuglingen im braunen Fettgewebe. Und zwar ist das auch ein Entkopplerprotein und das schnappt sich sozusagen die Protonen oder Protonengradienten von der ATP-Synthese vorher weg und nimmt die Protonen und schleust sie dann direkt in die innere Mitochondrienmembran, sodass dann eben die Energie zu Wärme freigesetzt wird, anstatt eben in die Umsetzung von ATP genutzt zu werden. Das heißt, man kann eigentlich also essen, essen, essen und das wird alles als Hitze freigegeben, was sich ja erstmal ziemlich cool anhört. Aber es bringt natürlich gravierende Nebeneffekte mit sich. Und zwar ist es natürlich so, dass wir ATP brauchen. Wir können es nicht einfach stoppen. Die Produktion davon ist natürlich nicht gut. Wir brauchen unser ATP sehr dringend im Körper. Und außerdem führt das eben zu Hyperthermie, also es ist total, man wird schwitzig, hitzig und es wird einem warm und es ist sehr schlecht regulierbar und deswegen kann es eben bei viel Einnahme auch zum Tod führen, weshalb es auch einfach nicht mehr erlaubt ist als Krankheitsmittel. Ja, tatsächlich wird es nämlich illegalerweise immer noch heutzutage teilweise verwendet.
Oh shit, okay.
Genau, und als letztes können wir noch auf die RUS zu sprechen kommen, also die reaktiven Sauerstoffspezien. Und zwar wissen wir ja, die Atmungskette ist eine oxidative Phosphorylierung. Das heißt, es werden Elektronen auf das Sauerstoffatom eben übertragen. Da kann aber halt auch mal was schiefgehen, irgendwie zu viel Elektronen, zu wenig Elektronenübertragung. Das führt dann dazu, dass eben radikale Sauerstoffspezien eben entstehen. Geladene Teilchen, die einfach super reaktiv im Körper sind in der Zelle und dadurch eben zum Beispiel auch DNA beschädigen können, was wir natürlich nicht wollen. Genau, und der Körper hat da eigentlich auch schon so Wirkmechanismen dagegen, und zwar zum Beispiel die Superdisoxidmutase oder Katalasen, Peroxidasen, die einfach einfangen können. Aber wenn man jetzt zum Beispiel unter 100%iger Sauerstoffeinfuhr leben würde, so wäre das natürlich nicht gut, weil sich dann viel zu viele ansammeln würden. Genau.
Das kommt aber alles noch bei Blut. Haben wir schon bei Blut. Ha. Danke, die Stimme aus dem Optim. Das ist eine Top-Soufflöse. Genau, also man merkt auch wieder hier, Biochemie sehr, sehr relevant, auch fürs spätere Leben. Zumindest finde ich es halt einfach, ich glaube auch, dass man durchs Leben kommt, ohne Biochemie zu können in der Medizin, aber es macht das Leben einfach cooler, wenn man weiß, warum und wieso. Und also mir gefällt es sehr, dass wir das auch jetzt hier nochmal schön aufarbeiten. Deswegen,
aber jede WG, die das Biochemie-Poster nicht nach dem Physikum abhängt, ist schon so ein bisschen weird, oder?
Bisschen sass, ja. Okay, Take-Home-Messages. Was haben wir heute gelernt? Atmungskette besteht aus 4 Komplexen, die römisch durchnummeriert sind. Die ATP-Synthase ist dann an oder in der inneren Mitochondrienmembran als Komplex 5 in Anführungsstrichen mit eingebettet. NADH aus der Glykolyse im Zytosol kommt mittels des Malat-Aspartat-Shuttles ins Mitochondrium. Komplexe 1, 2 und 3 besitzen Eisenschwefelcluster. Der Komplex 1 und 2 sind jeweils Eintrittspforten der Atmungskette für FADH2 bei Komplex 2 und NADH++ bei Komplex 1. Von dort läuft es dann oder sammelt sich es dann übers Ubiquinon in Komplex 3 und daher dann auf Komplex 4 mittels Zytochrom C und Komplex 5 gehört dann aber nicht mehr zu unserer Achterbahn. So, gepumpt werden pro Reduktionsäquivalent in Komplex 1 4 Protonen, Komplex 2 pumpt nichts. Komplex 3 pumpt dann wieder 4 und Komplex 4 pumpt dann nur 2. Pro Molekül Glucose entstehen nach Justus Bilanz bei Europa Glykolyse insgesamt 32 ATP. So, und jetzt haben wir es endlich geschafft, diese Glucose abzubauen, Entschuldigung. Wenn ihr auch froh seid, dass die Glucose endlich weg ist, dann schreibt uns mal einen Daumen hoch auf der Vorklinik-Podcast, lull, auf Instagram. Dort gibt's NC-Fragen, dort gibt's Merksprüche, Bilder von uns, von unseren Sexgöttern hier vor den Mikrofonen. Und um Feedback sind wir natürlich auch immer sehr, sehr dankbar, weil nur dadurch können wir besser werden und euch noch mit mehr witzigen Fakten und Merksprüchen versorgen. Somit das Wort zum Sonntag.
Bewertet uns auch gerne auf Spotify und Apple Podcasts, genau. Ist immer super.
Wort zum Sonntag, gute Nacht.
Gute Nacht und bleibt entspannt bei der Atmungskette. Und immer schön ruhig atmen.
Ja, genau.
Tschüss.
Und ciao, ciao.
Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.